Sorgfältig hatten die Balsamierer nach dem Tode Gehirn und Eingeweide entfernt, den Körper mit Natronsalz getrocknet, ihn dann mit aromatisch duftenden Kräutern und Harzen gefüllt und mit Bandagen umwickelt. Die unbekannte Frau ist eine der Mumien von Theben, zwischen 1500 und 1000 Jahre vor Christus die Hauptstadt des sogenannten Neuen Reiches in Ägypten. 3000 Jahre später finden Wissenschaftler die Grabstätte und entdecken in den Schädelknochen der unbekannten Toten münzgroße Löcher. Metastasen, Tochtergeschwülste einer todbringenden Krebserkrankung. Krebs ist keine neue Erkrankung, so der Heidelberger Medizinhistoriker Professor Wolfgang Eckert.
Was am greifbarsten war in dieser Zeit, waren die Krebserkrankungen, die man oberflächlich gut erkennen konnte. Und das war vor allen Dingen das Mammakarzinom. Man konnte Knoten sehen, man konnte auch typische Einziehungen des erkrankten Brustkörpers sehen. Und man kam dann über diese äußeren Erscheinungsbilder und vielleicht auch über den Schmerz, der dabei entstand bei den Patientinnen, auf die Bezeichnung Kankros, also Krebs.
Der griechische Arzt Hippokrates gab der Geschwulst diesen Namen. Das krebsartige Aussehen entstand vor allem durch die geschlängelten Blutgefäße, die den gefräßigen Tumor nährten. Mit speziellen Brenneisen rückte man damals dem Krebs zu Leibe, tröpfelte Tinkturen aus giftigen Pflanzensäften oder Tierexkrementen auf die wachsende Geschwulst. Doch wie schon die ägyptischen Ärzte mehr als 1000 Jahre zuvor, war auch Hippokrates überzeugt. Einmal sichtbar, gäbe es für den Kankros keine Heilung.
Es gab Theorien, wie Krebs entsteht, bereits in der Antike. Die älteste Theorie, die sich fast 2000 Jahre gehalten hat, bis etwa ins 16. Jahrhundert, ins 17. Jahrhundert hinein, das war die Theorie, dass Krebs aufgrund der Mischung, der schlechten Mischung der Körpersäfte entsteht. Das dachte schon Hippokrates im 5. Jahrhundert vor Christus und dann Galen, einer seiner Nachfolger, im 2. Jahrhundert nach Christus, dass es vor allen Dingen der schwarze Körpersaft, also die schwarze Galle sei, die nicht richtig abgeführt werden konnte und sich deshalb an bestimmten Körperstellen sammle, in bestimmten Organen sammle, etwa in der Brust, beim Brustkrebs, und dort zu geschwulstartigen Veränderungen im Gewebe führte. Man wusste nicht, was Gewebe ist, aber man wusste natürlich, dass das Fleisch des Menschen für solche Veränderungen anfällig ist.
Den vermeintlichen Überfluss an schwarzer Galle bekämpften die Ärzte damals hauptsächlich durch den Aderlass. Immer und immer wieder ließen sie die Kranken zur Ader. Viele starben nicht durch den Krebs, der in ihrem Körper wütete, sondern am hohen Blutverlust. Im 6. Jahrhundert nach Christus berichtet Aetius aus Amida von der ersten vollständigen Entfernung einer krebskranken Brust durch den griechischen Arzt Leonidas von Alexandria. Leonidas schnitt oberhalb des Krebses in die gesunde Brust. Das hervorsprudelnde Blut stillte er mit einem Brenneisen.
Dann schneide ich wieder tief in die Brust ein, brenne die Schnittränder aus und wiederhole die Prozedur mehrmals. Immer zuerst den Einschnitt, dann das Ausbrennen zur Blutstillung. Nach der vollständigen Amputation aber brenne ich die ganze Wunde nochmals aus, bis alles trocken ist. Die ersten Verbrennungen sind zur Blutstillung, die letzten aber, um alle Krankheitsreste zu entfernen.
Dass auch im Inneren ihrer Patienten der Krebs wucherte, blieb den Ärzten lange verborgen. Sie verfügten kaum über Kenntnisse der menschlichen Anatomie, denn Leichenöffnungen waren bis ins 15. Jahrhundert aus religiösen Gründen verboten. Bis dahin bezog man sich auf die Lehren des berühmten Arztes Galen. Der allerdings hatte seinerzeit nur Säugetiere, vor allem Affen, seziert und die Erkenntnisse daraus kurzerhand auf den Menschen übertragen. Doch mit Beginn der Renaissance und ihren humanistischen Idealen genügte dieses Wissen nicht mehr. Leonardo da Vinci beispielsweise betrieb eingehende anatomische Studien und sezierte dafür in einem florentinischen Hospital mehr als 30 Leichen. Überall entstanden Medizinschulen. Die pathologische Anatomie wurde zum Spezialfach innerhalb der medizinischen Wissenschaften. Wie der Mensch steht und geht, die richtigen Zusammenhänge zwischen Muskeln und Skelett, beschreibt Andreas Vesalius 1543. Sein Zeitgenosse Ambroise Paré widmet sich wieder natürlichen Tumoren, also bösartigen Geschwülsten im Inneren der sezierten Leichen. Und liefert als erster eine Beschreibung der Metastasierung des Brustkrebses in die Achselhöhle. Wie aber der Krebs entsteht oder sich ausbreitete, so der Medizinhistoriker Wolfgang Eckert, das wussten die Anatomen damals nicht.
Man kannte noch keine Zellen, man kannte noch keine Körpergewebe. Man konnte auch deshalb noch keine Theorien entwickeln, dass der Krebs sich durch die Verbreitung von erkrankten Zellen auch fortpflanzen kann. Das ist ja die Theorie der Metastase, das heißt der Tochtergeschwulst, die durch die Gefäße, durch die Lymphgefäße oder durch die Blutgefäße über den ganzen Körper verbreitet werden kann und sich irgendwo einnisten kann und da Tochtergeschwülste entstehen lassen kann. Das war überhaupt nicht bekannt.
Zwar gab es bereits um 1610 die ersten Mikroskope, doch bis ins späte 18. Jahrhundert blieb die Mikroskopie eine Jahrmarktsensation, galt unter den Anatomen als unwissenschaftliche Spielerei. Auch ohne Mikroskop entdeckte im 18. Jahrhundert der Franzose Jean Astruc den Tractus pathologicus, Lymphbahnen und ihre engen Beziehungen zur Krebsgeschwulst. Daraus resultierte nun eine neue Theorie zur Krebsentstehung und Ausbreitung. Man glaubte nun, dass der Krebs durch eine Verderbnis der Lymphe entstehe, eine Gerinnung, Gärung oder Übersäuerung. Einfluss auf die Behandlung einer Krebsgeschwulst hatte die Theorie vor allem insofern, als die Chirurgen nun auch benachbarte Lymphknoten mit entfernten. Am radikalsten wurden wiederum Krebsgeschwüre an der Brust operiert. An beinahe wachen Patientinnen, denen zuvor Laudanum, also eine Opiumtinktur, eingeflößt worden war.
Warren tastete mit dem Daumen über die Schneide des Messers. Dann durchtrennte er mit schnellen Schnitten die Haut der kranken Brust und führte einen Schnitt bis in die Achselhöhle. Als die Kranke dem Opium zum Trotz aufschrie und so wild um sich schlug, dass die beiden Wärter sie mit Gewalt in den Sessel pressen mussten, schnitt Warren bereits die Hautstellen heraus, die von der Geschwulst ergriffen waren, schlug die Haut zur Seite und löste, ohne die nervenzerreißenden Schreie der Frau zu beachten, die kranke Brustdrüse und einen nach heutigen Begriffen völlig unzureichenden Teil der Achseldrüsen aus.
Diese Beschreibung von Jürgen Torwald aus dessen Buch »Das Jahrhundert der Chirurgen« basiert auf den Aufzeichnungen von Torwalds Großvater und ist keineswegs übertrieben. Erst die Entdeckung der Anästhesie gab den Chirurgen wirklich die Möglichkeit, Krebsgeschwüre zu operieren.
Die Anfänge der schmerzfreien Operation, der Anästhesie, würden wir heute sagen, liegen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts hat man erste Versuche zur Betäubung von Patienten bzw. von Jahrmarktsbesuchern gemacht mit Lachgas. Und man konnte dann sehr schön zeigen, dass wenn man denen eine genügende Menge Lachgas verabreichte, dass man ihnen dann Zähne ziehen konnte, ohne dass sie in Tränen ausbrachen dabei oder vor Schmerz sich krümmten. Das waren Jahrmarktsversuche, die aber sehr schnell den Eingang in den Operationssaal gefunden haben. Das große Problem dieser frühen Narkose bestand darin, dass diese Narkosen nicht wirklich steuerbar waren. Das heißt, man gab eine bestimmte Dosis des Lachgases zum Beispiel, später dann Äther und Chloroform, wusste aber nie genau, wie lange dieser Patient schlafen würde und ob er überhaupt wieder erwachen würde aus diesen Narkosen.
Der Wille der Chirurgen zu immer ausgedehnteren Operationen, vor allem auch in die Tiefen des Bauchraumes, trieb die Entwicklung der Narkosetechnik an.
Wenn Sie einen Magen operieren wollen, dann müssen Sie lange operieren. Oder wenn Sie schon einen Blinddarm entfernen wollen, zum Beispiel eine Technik, die dann auch in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelt wird, dann brauchen Sie halt eine halbe Stunde oder auch eine Dreiviertelstunde. Und so lange hält das kein Patient durch. Also das war der treibende Motor für die Entwicklung der Narkose, also das ruhige, technisch sichere und gelassene Arbeiten des Chirurgen in dieser Zeit.
Ein Punkt nur ist es, kaum ein Schmerz, nur ein Gefühl empfunden eben. Und dennoch spricht es stets da rein und dennoch stört es dich zu leben. So seltsam fremd wird dir die Welt und leis verlässt dich alles Hoffen, bis du es endlich, endlich weißt, dass dich des Todes Pfeil getroffen.
Theodor Storm nannte dieses Gedicht Beginn des Endes. Vielleicht wusste er da schon, dass der Magenkrebs an seinen Organen fraß. Der Dichter starb 1888. 7 Jahre zuvor hatte der Wiener Chirurg Theodor Billroth erstmals eine Krebsgeschwulst am Magen erfolgreich entfernt. Problematisch deshalb, weil man ja den Magenrest wieder mit dem Darm verbinden musste. War diese Naht durchlässig, starb der operierte Patient an einer Bauchhöhlenvereiterung. War sie zu eng, verhungerte er. Nach Billroths Operationstechniken operieren Chirurgen übrigens noch heute. Noch immer aber bot die rechtzeitige Operation die einzige Aussicht auf Heilung, bis der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die X-Strahlen entdeckte. Röntgen erhielt dafür 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Seine neuen Strahlen versetzten die halbe Welt in einen Begeisterungstaumel, so der Strahlenmediziner Professor Nikolaus Samboklu, Chefarzt der Strahlenklinik am Klinikum Offenbach.
Es war eine Riesenentdeckung. Zum ersten Mal sieht man durch den Körper durch, kann man auch an Knochen oder an Normalorgan Veränderungen sehen und dadurch Diagnose stellen. Parallel dazu sind die selbstverständlich am Anfang so begeisternd von dieser Entdeckung, dann haben die sich auch überall diese Strahlen angewandt. Aber dann kamen die anderen Erkenntnisse, dass diese Strahlen auch Eigenschaften hatten, die nicht unbedingt angenehm sind, wenn man nicht damit umgehen kann.
In der anfänglichen Euphorie bestrahlte man alles und jeden. Schnell aber fiel auf, dass es auf der bestrahlten Haut sonnenbrandähnliche Veränderungen gab, bis hin zu schwersten Verbrennungen. Die Haut wurde atrophisch, es kam zu Wachstums- und Durchblutungsstörungen, Geschwüre bildeten sich. Andererseits besserten sich durch die Strahlen viele Hautkrankheiten, Hauttuberkulose beispielsweise oder Herpes. 1899 gelang es schwedischen Ärzten, durch Röntgenstrahlen Hautkrebs zu heilen. Die Bestrahlung schuf die Möglichkeit zur unblutigen Krebsbehandlung. Vor allem dort, wo das Messer der Chirurgen nicht hinkam oder versagte. Die Krebsmedizin wurde zur neuen Herausforderung für Ärzte und Wissenschaftler. Am 18. Februar 1900 wird in Berlin das Komitee für Krebsforschung gegründet. Einer der Gründungsväter ist der Internist Emil von Leiden.
Es ergibt sich also, dass die Krebskrankheit auf dem Wege ist, eine Volkskrankheit zu werden, und zwar aller Stände. Können wir hoffen, durch gemeinsame Arbeit ein Heilmittel zu schaffen? Ein solcher Anspruch ist von vornherein abzulehnen, denn diese Aufgabe ist zurzeit unlösbar. Aber was uns bei anderen Seuchen gelungen ist, durch genauere Kenntnisse ihrer Verbreitung, ihrer Ursachen, ihrer Sterblichkeit, eine gewisse Prophylaxe zu finden, das liegt in den Grenzen der Möglichkeit.
Revolutionär aber war, so der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang Eckert, dass man von Beginn an auf Zusammenarbeit setzte.
Sodass wir bereits in den 30er Jahren ein organisiertes Zusammengehen vieler unterschiedlicher Disziplinen in der Medizin, in der Chemie, in der Biologie, zum Teil auch in der Genetik haben, die dem Krebsphänomen auf die Spur kommen wollen. Das ist das wirklich Innovative, also die multidisziplinäre Zusammenarbeit in einem spezifischen Forschungsfeld in der Medizin, die wir heute als Alltäglichkeit sehen und ohne die wir gar nicht forschen und auch nicht lehren könnten, die beginnt eigentlich mit der organisierten Krebsforschung am Beginn des 20. Jahrhunderts.
1906 gründet der Chirurg Vinzenz Czerny in Heidelberg das erste Institut für experimentelle Krebsforschung. Weltweit werden lokale Krebskomitees gegründet. Die organisierte Beschäftigung mit dem Krebs geschieht einmal auf der theoretischen Ebene, aber ebenso intensiv werden neue Behandlungsmethoden erforscht. Um 1930 gibt es in Deutschland eine sehr fortschrittliche und führende Krebsforschung und Krebstherapie. Sie bricht dann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Ermordung und Vertreibung der jüdischen Krebsforscher vollkommen zusammen.